alles kann und was er tut und getan hat und so weiter, wie sie halt oft sind und wir lieben sie alle. Aber dieses Lied geht ganz nach innen, nämlich, wie ihr gesagt habt, es erinnert uns, dass Gott gegenwärtig ist, hier und jetzt. Und es geht auch darum, was diese Gegenwart mit mir macht als Mensch. Und da habe ich eine Strophe neu entdeckt jetzt in der Vorbereitung, die möchte ich einmal vorlesen. Du durchdringest alles. Lass dein schönstes Lichte, Herr, berühren mein Gesichte. Da kommt dieser Aspekt vom Berühren herein. Wie die zarten Blumen will ich sich entfalten und der Sonne Stille halten. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Und das ist was ich erlebt habe und immer wieder neu erlebe, dass wenn ich mich vor Gott ins Licht stelle und aufhöre, irgendwas vorzuspielen und ganz ehrlich werde und mich auch unter sein Wort stelle, dann geschieht Veränderung. Und dieses poetische Bild von der Blume finde ich total schön, wie die dann aufblüht. Also es passiert Veränderung, aber das ist gar nicht schlecht, sondern ich merke, ich kann unter Gottes Licht zu dem werden, der ich eigentlich sein soll in seinem Plan. Deswegen dieses Lied.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Danke.
Für den Abend noch beten.
Ach Vater, ich danke dir so sehr. Ich danke dir, dass du da bist und dass wir das so singen können. Und ich danke dir, Herr, dass du uns berühren möchtest, dass du mit uns Beziehung möchtest, dass du uns liebst. Und ja, dafür danke ich dir und ich danke dir für all das, wie du uns beschenkst, Herr. Und ich lade dich ein, unsere Herzen zu füllen heute. Und ich bitte dich, dass du ja unsere Herzen ganz weit aufmachst, um das zu hören, einfach das aufzunehmen, was dir wichtig ist, Herr, dass du uns erreichst. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass du uns liebst und dass du uns erreichen möchtest. Amen. Ja, vor wenigen Tagen war ja hier das Märkle. Und die Szene, die wir jetzt sehen, hätte sich eigentlich genauso auch dort abspielen können. Es war ja für die Kinder unglaublich, was dort war, und das sehen wir jetzt.
Im Buchladen habe ich auch gerade angerufen, aber leider haben sie da auch nichts gefunden. Oh, ich bin schon total durcheinander. Wenn sie nicht bald wieder auftaucht, dann muss ich alle Karten und Ausweise neu beantragen. Nein, es war zum Glück nicht viel Bargeld drin. Vielleicht 25 Euro. Ich bin nur so froh, dass ich das Handy und die Schlüssel in der Jackentasche hatte. Wenn das jetzt auch noch weg gewesen wäre. Ach, Salome und ich gehen jetzt zum Auto und fahren nach Hause. Ich probiere es dann morgen mal beim Fundbüro. Danke. Ja, ich versuch's. Ja, bis heute Abend.
Ach Mama, sei nicht traurig. Deine Tasche wird bestimmt von irgendwem gefunden.
Ach Schatz, das ist lieb, dass du mir Mut machen willst. Es ist ja auch gar nicht wegen der Tasche selbst. Weißt du, für uns Erwachsene ist das so doof, wenn der Geldbeutel weg ist. Da sind alle wichtigen Dokumente drin. Personalausweis, Führerschein, die ganzen Karten für Krankenkasse und Bank. Und wenn man das dann bei allen Stellen neu beantragen muss, dann kostet das so viel Zeit.
Dann sag doch einfach dem Arzt, dass du die Karte des nächsten Mal mitbringst.
Ach, du bist süß. Komm, wir gehen zum Auto und fahren nach Hause.
Guck mal, Mama, die sind aber schön.
Ja, du hast recht. Die sind wirklich wunderschön.
Darf ich einen haben?
Ich möchte jetzt keinen Ballon kaufen.
Bitte, Mama.
Salome, nein, das geht jetzt nicht.
Bitte, Mama.
Salome, du weißt doch, mein Geldbeutel war in der Handtasche, die Handtasche ist weg. Ich habe doch gar kein Geld, um dir was zu kaufen.
Vielleicht können wir den Verkäufer fragen, wenn dann Papa dir welches Geld gegeben hat, dass wir es dann morgen mitbringen.
Nein, der Verkäufer macht so etwas nicht. Jetzt überleg doch mal, ich könnte jetzt da hingehen, könnte dem irgendeine Geschichte auftischen, den Ballon mitnehmen und würde einfach nie wiederkommen.
Wir können es doch einfach mal versuchen.
Nein, das wäre mir jetzt wirklich unangenehm. Ich bin doch eh schon so durcheinander wegen der Sache. Ich möchte jetzt einfach nach Hause. Komm, lass uns zum Auto gehen.
Hallo, junge Dame. Ich habe dich schon eine Weile beobachtet und habe gesehen, dass du die Luftballons so anhimmelst. Hast du deine Mama überzeugt, dass sie dir einen kauft?
Eigentlich schon, aber meine Mama wurde die Handtasche, ihre Handtasche ist weg und da war ihr Geldbeutel drin. Jetzt hat sie kein Geld, um mir einen zu kaufen.
Das ist aber sehr ärgerlich.
Ja, wir waren in zwei Geschäften und plötzlich habe ich gemerkt, dass meine Handtasche weg ist. Ich habe in den Geschäften nachgefragt. Leider wurde da nichts gefunden. Vielleicht wurde sie mir auch gestohlen, ohne dass ich es bemerkt habe. Ich weiß es einfach auch nicht.
Kannst du vielleicht meiner Mama das Geld auslegen und dann, wenn Papa ihr welches gegeben hat, bringen wir es dir mit?
Salome, lass das bitte. Tut mir leid. Salome, du musst dich jetzt einfach damit abfinden, dass du heute keinen Luftballon haben kannst.
Das ist aber ein wunderschöner Name, Salome. wisst ihr was, meiner Schwester ist auch vor 2 Monaten der Geldbeutel geklaut worden und verloren gegangen. Und es war ziemlich ärgerlich, ihn wieder zu beschaffen. Das hat ziemlich viel Zeit gekostet. Weißt du, Salome, das ist für uns Erwachsene total einfach nicht gut. Deine Mama tut mir richtig leid, weil das ärgerlich ist. Aber ich würde dir gern einen schenken. Such dir doch einen aus, deinen Lieblingsballon.
Also, ich weiß jetzt gar nicht.
Wirklich? Danke.
Oh, bitte gern.
Ich möchte gerne den da haben.
Ja. Also, das ist ja jetzt wirklich unheimlich nett von Ihnen. Vielen Dank, dass Sie meiner Tochter diese Freude machen. Also ich verspreche Ihnen, ich werde auf jeden Fall Werbung für Ihren Laden machen.
Das finde ich sehr, sehr schön. Dankeschön.
Oh, vielen Dank. Komm, Schatz, dann gehen wir jetzt mal zum Auto.
Weißt du was, Mama? An meinem nächsten Geburtstag kaufen wir einfach alle Luftballons in dem Laden. Dann hat der Mann auch was davon.
Das war wirklich sehr nett von dem Luftballonverkäufer. Wir kennen vielleicht alle solche Alltagssituationen, in denen man völlig unerwartet überrascht wird, berührt wird. Die Tochter war ja offensichtlich berührt und hat das durch ihre Umarmung zum Ausdruck gebracht. Als wir hier am Dienstag angereist sind zur Jesuswoche in unser Zimmer sind, war auch völlig überraschend ein ganz liebevoll gerichteter Gruß mit Karte, Blume und Süßigkeiten auf dem Zimmer. Da hat uns einfach jemand eine Freude gemacht und es hat mich sehr berührt, weil es auch so überraschend war. Jesus berührt, so lautet ja das Thema des heutigen Abends. Und ich weiß nicht, ob das für Sie fremd oder ungewohnt klingt, Jesus berührt, aber doch, er kann es. Er kann uns berühren und er kann unser Herz anrühren.
Ja, und das ist nicht nur etwas für emotionale Typen wie mich. Wenn Jesus berührt, dann trifft das. Egal wie man gestrickt ist, wenn Jesus berührt, dann geschieht Veränderung.
Ja, genau, das hat ja der Florian schon auch gesagt, genau, dann geschieht Veränderung und die ist gut. Und wie das aussehen kann, da erfahren wir heute wieder kriegen wir einen ganz persönlichen Einblick durch unseren Interviewgast, den ich jetzt hier mit nach vorne bitten möchte, der das auch erlebt hat. Marin Marinov, komm bitte hier vor zu uns an den Tisch. Schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Nimm Platz. Ja, es ist echt verlockend hier, aber wir sollen ja nicht reden und essen gleichzeitig. Das heißt, okay. Bist du eigentlich eher der Chips- oder der Gummibärchen-Typ?
Wenn du jetzt Schokolade.
Okay. Das haben wir leider nicht zu bieten, aber nicht nur du darfst dich nachher bedienen, sondern Sie alle dürfen gerne im Anschluss an den Abend hier vorgehen. Hier gibt es Tüten und dürfen hier zugreifen. Das war also nicht nur Deko zum Anschauen. Aber jetzt zu dir. Stell dich doch mal kurz vor, so ein paar biografische Eckdaten für uns sind immer ganz interessant.
Ja, sehr gerne. Erstmal freue ich mich hier zu sein, dass ich euch ein bisschen mit in meine Geschichte mit reinnehmen darf. Mein Name ist Marin Marinov, ich bin 45 Jahre alt, gebürtiger Karlsruher mit kroatischen Wurzeln. Bin jetzt zugezogen nach Karlsbad-Mutschelbach, kannte ich vorher nicht. Bin verheiratet, habe eine kleine Tochter, die ist 6, die ist gerade zur Schule gekommen. Genau, vom beruflichen Background vielleicht noch ganz kurz. Studierter Betriebswirt, was alleine schon ein Wunder ist, weil ich 3-mal hintereinander die 10. Klasse gemacht habe. Also ich bin 2-mal sitzen geblieben hintereinander. Das war keine Glanzleistung. Und darf heute Unternehmer beraten, die sich Gedanken machen über den Ausstieg, die nicht wissen wollen, okay, für wie viele Millionen muss ich das Unternehmen verkaufen, damit ich mir keine Sorgen machen muss. Und da erstelle ich Finanz- und Exitpläne. Das ist so meine Leidenschaft, weil ich mit Zahlen die Welt besser verstehe.
Schön. Ich habe mir überlegt, welche Abschnitte man deines Lebens gut zusammenfassen kann und dachte, 0 bis 21 ist vielleicht ein ganz guter Abschnitt. Nein, was würdest du sagen, hat deine Kindheit, deine Jugend geprägt? Wie würdest du so diese Lebensphase beschreiben?
Also in Karlsruhe, ich weiß nicht, ob ihr euch in Karlsruhe auskennt, aber da gab es früher ein Problemviertel, das war die Südstadt, die geprägt war von Gewalt und Drogen und dem ganzen Mist, den man da einfach gesehen hat. Und da bin ich aufgewachsen. Das war kein einfaches Pflaster. Und das war das eine Thema. Das zweite Thema, was mich sehr, sehr lange auch beschäftigt hat, war, dass ich an einer sehr empfindlichen Stelle sehr, sehr starke körperliche Schmerzen hatte. Und hinzu kam, dass meine Eltern es nicht immer gut mit mir meinten und mein Vater insbesondere immer wieder Glaubenssätze über mich ausgesprochen hat, wie du wirst nichts, du bist nichts, du kannst nichts. Und das hat er vielleicht nicht immer böse gemeint, aber doch kann das einen Menschen sehr, sehr heftig verletzen. Mich hat es natürlich extrem verletzt. Und entsprechend ging dann meine Richtung oder habe ich angefangen zu rebellieren. Und das sah dann so aus, dass ich natürlich dummes Zeug gemacht habe, Schlägereien, Diebstahl, Drogen, Alkohol und noch vieles mehr, was man halt so macht, um nach Liebe zu schreien, weil mein Selbstwertgefühl war auf jeden Fall zerstört und dann versucht man irgendwo Halt im Leben zu finden. Und diesen Halt habe ich halt dort versucht zu finden, habe ihn aber nicht bekommen.
Und irgendwann, eben du hattest gesundheitliche Probleme, gab es eine Zäsur, würde ich mal sagen.
Ja, gut, dass du fragst. mit 21 Jahren bin ich auf die Knie gegangen und habe unter Tränen einen Deal mit Gott gemacht. Das heißt, ich habe gesagt, okay, wenn es dich gibt, dann wirst du mir helfen.
Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Ja. Wer war Gott für dich bis dahin?
Katholisch geprägt heißt zweimal im Jahr in die Kirche zu gehen, sein Gewissen befriedigen und damit ein guter Katholik zu sein. Das heißt mit sehr viel Distanz. Mhm. Jesus fand ich cool, aber ja, das war eigentlich alles. Aber eine persönliche Beziehung war da keine. Aber ich wusste, also mehr Möglichkeiten habe ich in meinem Leben nicht. Das, was ich versucht habe, irgendwie selber aus eigener Kraft hinzubekommen, hat wohl ist gescheitert. Und ja, und dann bin ich unter Tränen. Kann ich auch an dieser Stelle hier sagen, sind ja nur ein paar, die zuschauen. Mit Anabolika vollgespritzt, weil man versuchte ja nach außen was darzustellen, was man nicht ist. Also wirklich vollgepumpt, auf die Knie gegangen, mit Tränen in den Augen und habe gesagt, okay Gott, ich habe keine Lust mehr so weiterzumachen. Wenn es dich gibt, dann wirst du mir helfen, dann wirst du mich erstmal gesund machen. Wenn du das machst, dann bin ich all in. Wenn du das nicht machst, werde ich nie wieder mit dir sprechen.
Dann bin ich all in. Er hat auch im Vorgespräch gesagt, dann gebe ich Vollgas mit dir.
Gott. Absolut. Ja, genau. Absolut. Ich wusste wahrscheinlich nicht, was ich damals gesagt habe. Aber und so kam es dann, um das Thema ein bisschen weiter voranzutreiben, dass ich plötzlich im Lohnsteuerhilfeverein saß. Ich musste nämlich meine Steuererklärung machen, beziehungsweise einen Schritt vorweg. Ich habe meine körperliche Heilung bekommen, das ist erstmal ganz wichtig, und habe aber an mein Versprechen irgendwie nicht mehr dran gedacht.
Vergessen.
Total vergessen, das Leben weitergelebt, weil jetzt war ich ja da geheilt und dann konnte ich ja machen, was ich wollte. Und dann war ich irgendwann mal in einem Lohnsteuerhilfeverein, weil ich meine Steuererklärung irgendwie machen musste. Und diesen Termin, gefühlt habe ich ihn 6-mal verschoben. Beim 7. Mal war ich dann endlich dort. Und dann sehe ich, da saß der Mann halt vor mir und hinter ihm war ein Bild mit irgendeinem biblischen Spruch. Da habe ich ihn gefragt, Herr so und so, glauben Sie an Gott? Und dann guckt er mich an und sagt da, jetzt weiß ich, warum du so oft verschoben hast. Mach die Steuererklärung auf die Seite und fängt an, mir von Jesus zu erzählen. Und es war so faszinierend für mich, weil zu dem damaligen Zeitpunkt mit meiner Freundin hatte ich, sage ich mal, keine gesunde Beziehung, viele verbale Angriffe, also Streitereien, die einfach sehr, sehr unschön waren. Und so dachte ich für mich natürlich, hey, er hat was erzählt von Jesus Christus annehmen, in seinem Herzen einladen, die ganze Führung, Leitung ihm übergeben. Ich so, ja, okay, könnte man vielleicht mal machen. Hab's da aber dann nicht gemacht und habe dann meine Ex-Freundin damals angerufen und habe gesagt, Schatz, ich habe die Lösung für unsere Probleme. Wir gehen jetzt zu einem Menschen, der sitzt im Lohnsteuerhilfeverein und der erzählt uns jetzt von Jesus Christus. Nein, nein, pass auf, Scientology, nein, da war er schon, da wurde ihm nur Geld aus der Tasche gezogen. Und dann waren wir dort und um das kurz zu machen, er hat irgendwann mal die ganze Geschichte von sich auch erzählt und hat dann so die Hände gestreckt, möchtet ihr heute euer Leben Jesus übergeben? Und ich bin normalerweise so der Anführer einer Clique gewesen, damals wirklich sehr kräftig gebaut. Und ich dachte mir, nee, das ist voll peinlich, jetzt irgendeinem fremden Mann die Hand zu geben. Aber meine Ex-Freundin hat damals halt eingehakt und dann war es Gruppenzwang, also habe ich dann mitgemacht. Und habe dieses Übergabegebet gesprochen und ein paar Monate später bin ich dann in die Gemeinde gegangen und dann ging es ab. Dann war ich so verliebt, ich so verliebt mit Jesus, dass ich es aber jedem erzählt habe, der es hören wollte und der es nicht hören wollte. Man hätte mich erstmal wegsperren müssen, um mir mal die Grundlagen zu erklären. Ist klar, wenn du keine Liebe von von anders her bekommen hast und du plötzlich diese Liebe gespürt hast, dann willst du das auch deinen Jungs erzählen, die halt in einem gewissen Milieu unterwegs waren, die da genauso gesucht haben. Die sagt mir dann irgendwann mal, auch wenn du der Kapo bist, aber wenn du jetzt nicht aufhörst, hauen wir dir auf die Nuss, und also auf die Nase. Und dann wusste ich, naja, das tut ein bisschen weh, aber dann lasse ich sie erstmal ihren Weg gehen und nicht gehe meinen Weg.
Ist es richtig zusammengefasst, wenn ich sage, dann kamen so Jahre der Schule, also du hast dann eben verschiedene Gemeinden kennengelernt, Gott hat an dir gearbeitet, dich geformt, du bist auch jemand, der sehr offen ist für Korrektur und hast da auch sehr viel Veränderung erlebt nach diesem Schritt, nach dieser Entscheidung für Jesus und bist so dein Leben mit ihm gegangen, bis es dann aber vor 2 Jahren nochmal, ich würde mal sagen, so eine Art Ruck gab.
Ja, auf jeden Fall.
Ist vielleicht der Sprung zu groß?
Bitte?
Ist der Sprung zu groß? Habe ich irgendwie
Nein, gar nicht. Ich sag mal, eins für mich war viel wichtiger, als dass ich diese körperliche Heilung bekommen habe, diese geistige, selige Wiederherstellung, diese Identität, die ich bekommen habe. Und wir waren dann in der Gemeinde, haben uns da auch engagiert und so weiter und so fort. Ich habe aber immer wieder Bücher gelesen, die auf die Bibel hingewiesen haben. Die Bibel aber nicht. Und dann kam ja dieses ganze Thema mit Corona, Lockdown und so weiter. Und ich werde von Mandanten bezahlt. Und irgendwann mal habe ich mir dann mal die Gedanken gemacht, was ist, wenn jetzt die schlimmste Weltwirtschaftskrise aller Zeiten ausbricht? Die Mandanten können mir nicht mehr mein Honorar bezahlen. Und siehe da, wie kriege ich meine Familie über die Runden?
Existenzängste waren
auch. Existenzängste durch und durch. Und dann war klar, ich habe zwar eine innige Beziehung mit meinem Herrn, mit Jesus, aber ich weiß eigentlich gar nicht, was alles da drin steht in dem Wort Gottes, und habe dann wirklich angefangen, mich wieder mit dem Thema zu beschäftigen, immer mehr und mehr auch darüber nachzudenken. Und so habe ich dann irgendwann mal wirklich sehr, sehr tiefen Frieden auch bekommen, wohlwissend, dass er mein Versorger ist. Das Coole ist, jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen, jetzt bist du in der Beratung und da ist jetzt ein neuer potenzieller Mandant, der dann sagt, ja, Marino, was kostet denn Ihr Honorar ungefähr und so weiter und so fort. Dann nennst du ihm halt eine Summe. Ja, und wenn ich es nicht mache, ja, dann ist es nicht so schlimm. Ja, das sagen ja alle. Sag ich, wissen Sie was? Die Schönheit ist, dass ich nicht von Ihnen angewiesen bin. Weil ich habe jemanden im Himmel, der sich um mich kümmert. Und das ist Gott. Und dann darf ich da dieses Herz, was ich habe, für andere Menschen, die Jesus noch nicht kennen, einfach dann ins Gespräch kommen. Und das ist natürlich sehr faszinierend.
Ja, und du nimmst ja auch kein Blatt vom Mund. Du bist Schön. Also immer noch on fire sozusagen.
On fire.
Aber ganz kurz nochmal diese Zäsur vor 2 Jahren, als du einfach die Bibel angefangen hast zu lesen und auch lieb zu gewinnen und einfach eine Sehnsucht auch nach dem Wort Gottes zu bekommen. Was hat sich da in deinem Leben noch verändert?
Also das, wenn du nur mit Millionären zu tun hast, wie ich es halt habe, dann sehnst du dich erstmal danach, selber Millionär zu sein. Das heißt, du guckst in der Bibel nur die Bibelstellen, die wir vielleicht in diese Richtung hingehen können, überliest dann die Stellen, wo es dann heißt, oh, Ball flach halten. Das heißt, ich habe für mich eine Freiheit bekommen, dass ich nicht mehr diesem Ziel nachfolge, sondern dass ich weiß, Herr, wenn du was für mich vorbereitet hast, egal um welche Summe es geht, ich bin hier, ich bin bereit. 2010, als ich in Südafrika war, war ich sehr naiv und habe die Hand gestreckt. Ich habe gesagt, die Armut, die ich hier sehe, ich würde am liebsten Milliarden für dein Reich einsammeln, um Gutes zu tun. Heute bin ich unterwegs, wo ich Millionäre, Milliardäre kenne, berate und so weiter und so fort. Ob es aber dazu kommt, dass ich selber so viel Vermögen irgendwann mal bekomme, spielt keine Rolle mehr. Es ist nämlich die absolute Freiheit zu wissen, er kümmert sich um mich und er weiß es besser. Und manchmal kann man mit viel Geld nicht gut umgehen und da weiß er es einfach besser.
Also Veränderung, ja. Nee, Entschuldigung. Was?
Nein.
Nee, und aber auch auf eure Ehe hat es sich...
Das wollte ich gerade sagen, genau. Mit das Schönste, was wir als Familie erlebt haben, meine Frau und ich, mein Herzblatt, wenn sie zuhört, hi. Wir waren von Januar 2019 bis kurz vor dem Lockdown in der Eheberatung. Es war eine christliche Eheberatung. Auch hier gab es natürlich Probleme. Ich bin so der Macho, der Kroate, der da mal auf den Tisch schaut und sagt, wo es lang geht. Sie lässt sich da nicht immer alles gefallen. Und wir hatten einige Durchbrüche erzielt durch die Eheberatung. Aber erst als wir anfingen, die Bibel zu lesen und da wirklich zu schauen, wie ist die Rolle gedacht von Mann und Frau, die göttliche Ordnung. Und insbesondere hier ein Riesenlob auch an meine Frau. Sie hat sich da sehr, sehr viel damit auch beschäftigt mit dem Thema. Und dann kam es so, dass wir erkannt haben, wir haben nur Grabenkämpfe gehabt, Machtspielchen gespielt, wer ist das Oberhaupt der Familie, wer nicht. Und dann haben wir Frieden bekommen, absoluten Frieden. Und heute können wir einfach sagen, hey, wir sind angekommen, wir wissen, wo die Reise hingeht, wer was und welche Aufgaben hat. Und damit konnten wir uns sehr, sehr gut auch arrangieren.
Schön, dass du ein evangelistisches Herz hast, das merkt man gleich, wenn man mit dir redet, und dass du auch ja, dich des Evangeliums nicht schämst, das auch. Also du liest auch deinen Studenten, du bist auch an der Hochschule tätig, aus der Bibel vor. Wenn du mit Mandanten sprichst, geht es auch um die Ewigkeit und nicht nur um die finanzielle Planung. Das ist echt sehr beeindruckend. Es ist schon eine obligatorische Frage zum Schluss, wir kommen leider zum Ende. Wer ist Jesus für dich?
Ihm habe ich alles zu verdanken. Deswegen freue ich mich natürlich, hier zu sein, um diese Möglichkeit zu geben, ihm die Ehre zu geben, weil ich hätte mir mein eigenes Leben so nicht schreiben können. Ich sehe seine Handschrift, deswegen er ist mein Gott, mein König, mein Alles, und für ihn bin ich einfach unterwegs.
Amen. Vielen Dank. Danke, Marin, für deine Offenheit. Und das nächste Lied passt ganz gut. Es geht auch darum, wenn man von Jesus berührt ist, geschieht Veränderung. Nur der Saum deines Gewandes. Danke. Und ich kann Ihnen sagen, Marin wird nachher am Kontaktpunkt sein. Also wenn Sie sagen, da war jetzt ganz vieles nur angedeutet, man kann gern mit ihm nachher noch ins Gespräch kommen.
Sehr gerne, ja.
Dankeschön.
Dankeschön.
Jesus, berühre mich.
Jesus, berühre mich.
Jesus, berühre mich. mit Jesus behauptet, da hatten wir ja ein bisschen so ein markigeres Thema. Heute mit Jesus berührt sind wir in einem ganz anderen Feld angekommen. Ich weiß nicht, welches Themenwort Ihnen eher liegt. Jesus behauptet oder Jesus berührt. Berührt ist ein Wort, das hat ganz verschiedene Aspekte. Vielleicht so diesen einen Aspekt aus der Theaterszene, das ist berührend. Das ist einfach schön, das tut einfach gut, das kommt an, das geht zu Herzen, das ist positiv, wenn das da passiert, was mit diesem Verkäufer gelaufen ist. Da braucht man gar nicht viel erklären, das ist einfach berührend. Schön, gut, fertig, aus. Klar, berührend kann auch doof sein. Um es gleich zu sagen, natürlich ist das heute Abend in gar keiner Weise gemeint, wo mir etwas zu nahe geht, wo etwas übergriffig wird, wo eine Berührung stattfindet, die ich eigentlich gar nicht will. Klar, den Aspekt, den gibt es auch, den sparen wir jetzt aus. Berührung also vielmehr nicht nur im Sinn von tatsächlicher physischer Berührung, das mag auch noch mit dabei sein, sondern Berührung mehr in dem Begriffsfeld, dass etwas über die Schale meiner Persönlichkeit in mein Inneres hineinkommt, in meinen Kern. Etwas, was eben mich erwischt, was mich bewegt, was bei mir ankommt, was das auslöst. Und dazu gehört ganz oft natürlich auch etwas, was ich gar nicht erwartet habe, was mich überrascht, womit ich nicht gerechnet habe. So in dem Sinn Berührung, das ist natürlich ein Bereich, der ist für uns ausgesprochen wichtig. Also etwas, wo vielleicht sogar etwas geschieht, was meine Distanz aufhebt, was meine Erwartungen verändert. Was ist das, wenn das passiert, dass tatsächlich Verkrustungen meiner Seele sich lösen? Wenn tatsächlich jemand es schafft, in den Betonbunker meiner Personalität hineinzukommen? Was ist das, wenn dieser Eispanzer von mir tatsächlich anfängt zu schmelzen? Wenn da meine bisherigen Erklärungsmuster nicht mehr stimmen? Wenn tatsächlich etwas passiert, womit ich nicht gerechnet hätte? So Berührung. Und so berührt Jesus. So berührt Jesus. So kann Jesus, der Sohn Gottes, in unser Leben hineintreten, durch die Schale hindurch, in unser Innerstes hineinkommen. Und das ist etwas ganz Besonderes. Er ist ja sehr individuell, sehr kreativ, sehr verschieden. Er gebraucht die unterschiedlichsten Personen. Er kann sogar Steuerprüfer brauchen oder wer auch immer das war. Ganz verschiedene Persönlichkeiten, um bei uns anzukommen, um uns tatsächlich zu berühren. Jesus, Berührungsgeschichten. Das Neue Testament ist voll davon. Eine Szene findet an einem Brunnen statt. Jesus ist in Samaria, Jesus ist in einer Stadt in Samaria, Jesus ist in Sychar, sitzt am Brunnenrand. Und dort gibt es eine Berührungsgeschichte. Es kommt nämlich eine Frau an diesen Brunnen, die an diesem Mittag alles wollte, nur keinen Kontakt. Sie hatte sich ganz bewusst die Mittagszeit ausgesucht mit ihrem Wasserkrug, um niemanden zu begegnen. Und jetzt erlebt diese Frau, so berichtet uns das Johannesevangelium im 4. Kapitel, eine ganz außergewöhnliche Berührungsgeschichte. Berührungsdimension Teil 1 ist sicherlich, dass sie überhaupt nicht gedacht hat, dass jemand da war. Und jetzt war doch jemand da. Das war das erste Überraschende, Berührende für diese Frau. Das zweite war natürlich, dass das aus ihrer Sicht dummerweise ein Mann war. Denn im damaligen Kulturkreis wollte niemand jetzt über diese Geschlechterbarriere hinweg einfach jetzt sprechen. Also das machte man nicht, das gehörte sich einfach nicht. Das war das zweite eigenartig Berührende. Und das dritte war, dass er nicht nur da war und ein Mann war, das war auch noch ein Jude und sie war keine Jüdin, sie war aus Samaria, sie war eine Samariterin, sie gehörte also zu diesem Volk, das in einer großen Distanz zum Judentum lebte. Man sprach nicht miteinander. Und das alles ist für sie natürlich schon überraschend. Und wir, die Leser und die Hörer, wissen natürlich, dass nicht nur diese Person Jesus am Brunnenrand von Sychar sitzt und dass er nicht nur da präsent ist und natürlich für diese Frau was ganz Außergewöhnliches jetzt geschieht, sondern wir wissen ja auch als Leser, es ist viel mehr als nur ein jüdischer Mann, der am Brunnenrand von Sychar sitzt. Es ist der Messias, es ist der Christus, es ist der Sohn Gottes, es ist Gott selbst, der Platz genommen hat an diesem Brunnenrand von Sychar. Und das ist Berührung, Dimension, Teil 1. Das gehört zum ganz Besonderen des christlichen Verständnisses, des christlichen Glaubens dazu, dass Gott, dass der lebendige Gott, dass der einzige Gott, der wahrhaftige Gott, dass der Gott, von dem wir alle kommen, durch den wir alle sind und zu dem wir alle gehen, dass dieser Gott tatsächlich nicht in der Distanz ist, nicht einfach nur ewig weit weg ist in seinen ganz anderen Welten, sondern dass dieser Gott tatsächlich ganz, ganz nahe ist. Erkennbar am Brunnenrand des Lebens dieser Frau in Sychar. Für uns wird das in einem Fest, einem ganz großen christlichen Fest, besonders greifbar. Es wird greifbar am Weihnachtsfest. Da ist das ein ganz wesentliches Thema, dass der große, mächtige, alleinige Gott, dass Gott so klein, so greifbar wird, dass er in der Krippe Platz hat, in seinem Sohn, in Jesus Christus. Er wird ganz nah, er kommt uns berührend ganz, ganz nah. Das ist das eine, was schon mal faszinierend ist. Das heißt, ob Sie das nun denken können oder ob Sie sich dessen bewusst sind, dass in diesem Augenblick hier in diesem Saal auf der La Höhe oder an den Orten, wo auch immer Sie jetzt mit uns verbunden sind, Jesus Christus selbst da ist. Er ist präsent, er ist auferstanden, er lebt, er ist da. Er ist in, denken Sie das mal ganz kurz, er ist Ihnen in diesem Augenblick näher als die nächste Person, die neben Ihnen sitzt. Das heißt, er ist tatsächlich einfach da. Er hat sich an den Brunnenrand Ihres Lebens gesetzt, dieser Gott, Jesus Christus, und ist da. Das ist Berührung, Dimension, Teil 1. Und dann tatsächlich kommen die beiden ins Gespräch. Jesus und diese Frau am Brunnen von Sychar kommen ins Gespräch und sie reden so wunderschön aneinander vorbei. Das Gespräch lebt erst einmal davon, dass die beiden konsequent aneinander vorbeisprechen. Man hält es kaum aus, selbst wenn man es heute noch liest, denkt, hallo, könnt ihr euch mal ganz kurz austauschen, wer hier von was spricht. Denn die Frau spricht in dem, was sie bewegt, die ganze Zeit von dem Brunnen und von diesem Wasser und von dem Krug und wie der Brunnen so wichtig ist und alles, was zu diesem Brunnen gehört. Und Jesus spricht auch vom Wasser, aber er spricht von einem ganz anderen Wasser. Er spricht von einem lebendigen Wasser, von einem geistlichen Wasser. Er spricht von dem Leben, das aus Gott ist. Und diese beiden Wassersorten, die schaffen natürlich eine gewisse Verwirrung. Hören Sie mal zu, wie das dann klingt. Jesus sagt, wenn du wüsstest, wer das ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann bätest du und er würde dir lebendiges Wasser geben. Und die Frau sagt dann wiederum, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist zu tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Und Jesus sagt, jeder, der von diesem Wasser trinkt, der wird ja wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, was ich ihm geben werde, der wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, gib mir bitte auch von diesem Wasser, sagt die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nie mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Geh und rufe deinen Mann, sagt Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagt die Frau. Das stimmt, sagt Jesus. Du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagt die Frau. Und ich weiß, dass der Messias, dass der Christus kommen wird. Und wenn er kommen wird, dann wird er uns alle diese Dinge erklären, von denen du da sprichst. Und dann sagt Jesus zu ihr, du sprichst gerade mit ihm. Ich bin es. Wow, das ist berührend. Das ist berührend. Da tritt also tatsächlich der lebendige Gott, Jesus, ganz persönlich an das Leben dieser Frau heran, setzt sich auf den Brunnenrand ihres Lebens und spricht mit ihr. Er spricht unglaubliche Worte. Er sagt dieser Frau, dass er der lebendige Gott ist. Er sagt dieser Frau, dass er der Christus, der Messias, der Gesandte Gottes ist. Er sagt dieser Frau, dass es mit ihm und mit der Gemeinschaft und Beziehung zu ihm ewiges Leben gibt. Das sagt er alles dieser Frau. Er teilt ihr das mit in diesem Gespräch und die steht da, die sitzt da und bekommt das mit. Er redet zu ihr unglaubliche Worte von sich selber, über sich selber. Und haben Sie es gemerkt, er redet auch unglaubliche Worte zu dieser Frau über diese Frau. das, was er dann da plötzlich sagt, das hätte ja verständlicherweise zum Abbruch des Gespräches führen können, richtig? Also, wir hätten die Frau verstanden, wenn die jetzt gesagt hätte, das geht mir jetzt zu nahe, das geht mir zu weit, ich verbiete mir, dass du so in mein Leben hineinsprichst. Bitte Distanz, bleib du da und ich bin hier. Aber das macht sie nicht. Sie lässt das tatsächlich zu, das ist bewegend, sie lässt das tatsächlich zu, dass der so nah in ihr Leben hineintritt, mit diesen Aussagen über ihr Leben und über ihre Biografie. Und man darf sie doch mal ganz kurz fragen, warum macht diese Frau das? Warum setzt sie dem Gespräch nicht ein Ende? Warum geht sie nicht entweder schamhaft, peinlich, berührt weg oder aggressiv, deutlich, Grenzen setzend? Warum bleibt sie da? Warum lässt sie sich das sagen? Und eine Erklärung dafür ist, dass diese Frau in diesem Moment weiß, der hat ja recht. Der hat ja recht. Ich lasse jetzt einfach mal diese biografische Wahrheit stehen. Das, was der über mein Leben gesagt hat, war ja nicht falsch. Der hat recht. Und dieser, der mir da gegenüber steht, redet mit mir über mich und mein Leben und nicht über alle möglichen anderen Leben. Er redet mit mir über mein Leben und meine Biografie. Und er hat recht. Gott hat recht. Gott hat recht mit dem Urteil und der Aussage über mein Leben. Und das merkt man dieser Berührung an. Und deswegen lässt sie es einfach zu und bringt mit ihrem Weiterlaufen lassen des berührenden Gesprächs zum Ausdruck. Ich weiß, ich habe auf keinen Fall so gelebt, wie es Gott entspricht. Natürlich nicht. Und ich kann auch gar nicht so leben, wie es Gott entspricht. Dazu bin ich überhaupt nicht in der Lage. Das heißt aber auch, dass diese Frau zum Ausdruck bringt, ich werde von meiner Seite aus nie den Ansprüchen Gottes genügen. Ich mit meiner Biografie und Gott, das sind zwei verschiedene Welten. Ich hier in Sychar und Gott in seiner Welt, da gibt es eine riesen Distanz dazwischen. Sie weiß, der hat recht. Das Zweite, was diese Frau spürt, ist nicht nur, dass der Recht hat, sondern das Zweite, was diese Frau spürt und er merkt, ist, obwohl er Recht hat, obwohl er alles über meine Biografie weiß, verachtet er mich nicht. Er geht es nicht weg, weil er mit dieser Frau sprechen muss. Er bleibt da sitzen. Er redet weiter. Er ist nicht der, der jetzt sich distanziert. Er bleibt in dieser ganz großen Nähe bei dieser Frau. Und zum Dritten ist es ja nicht nur so, dass er der ist, der jetzt tatsächlich Recht hat und der nicht verachtet, sondern er ist ja auch die Antwort für diese Frau. Nicht nur er hat eine Antwort für diese Frau, sondern er ist die Antwort für diese Frau. Denn der da am Brunnenrand von Sychar sitzt, das ist der Messias, das ist Christus. Das ist der, der sein Leben auch für die Biografie dieser Frau lassen wird. Er wird in Kürze sein Leben lassen, er wird auch für diese Frau am Brunnenrand von Sychar sterben. Er wird stellvertretend für ihre Biografie sterben, damit etwas geschehen kann, nämlich dass diese Frau durch die Beziehung zu ihm einen Zugang zum lebendigen Gott bekommt, ewiges Lebenswasser bekommt, den Himmel bekommt. Dieser Jesus, der da bei dieser Frau steht, das ist tatsächlich die Antwort für die Frau am Brunnenrand von Sychar. Durch diesen Jesus kriegt sie eine Berührung, die ihr das Leben bringt. In diesen Tagen geschehen ja viele gute Kontakte, wir freuen uns da riesig drüber. Unter anderem bekam ich heute einen Brief. Und da heißt es, sehr geehrter Herr Schäfer, ich habe Ihre beiden Predigten zur Jesuswoche gehört. Es scheint Ihnen und Ihrer Gemeinde dieser Jesus total wichtig zu sein. Ich bin so froh, dass die Person das so deutlich erkannt hat. Schlussfrage nach vielen, vielen Textzeilen. Wozu soll ich Jesus brauchen? Ich will's wirklich wissen. Und ich werde Ihnen weiterhin zuhören. Wozu soll ich Jesus brauchen? Ich will es wirklich wissen. Hier ist die Antwort. Sie brauchen Jesus, um in den Himmel zu kommen. Sie haben ohne Jesus keine Chance, in den Himmel zu kommen. Aber mit Jesus, mit der Berührung durch Jesus, geht für sie der Himmel auf. Das ist die Antwort. Und deswegen brauchen sie Jesus. Die Frau von Sychar damals und die Person heute und jeder, der mithört und mitsieht und mitdenkt. Dazu brauchen wir Jesus. Weil wir spüren, wenn wir ihm uns von ihm berühren lassen, dass er Recht hat mit dem Urteil über unser Leben und dass wir ohne ihn keine Chance haben, dem Maßstab Gottes zu entsprechen und dass er uns dennoch nicht verachtet, sondern für uns die Tür aufgemacht hat, dass wir Leben, ewiges Leben und den Himmel haben können. Oh, diese Berührung, die geht ganz schön weit. Die geht über Wassergespräche am Brunnen von Sychar bei weitem hinaus. Die betrifft ja richtig die Biografie dieser Frau. Und dass ich jetzt weiß, ich muss nicht mehr so weiterleben wie bisher. Ich kann tatsächlich meine alte Biografie zurücklassen. Ich muss sie nicht schönreden. Ich muss sie nicht wegdiskutieren. Ich muss sie auch nicht in der Relativität zu anderen Leben irgendwie noch halbwegs brauchbar aussehen lassen. Ich weiß, ich brauche, um den Zugang zum Himmel zu kriegen, den, der mir den Himmel aufmacht, und das ist Jesus. Und nach dieser Berührung Teil 2 ist natürlich das Spannende, wie geht das weiter? Lässt sie ihn wirklich rein? Kann Jesus in das Leben dieser Frau rein? Kann er ihr diesen Dienst tun? Kann er für sie der Messias, der Christus, der Retter sein? Wenn Sie vielleicht den Text weiterlesen, dann entdecken Sie, dass an einem Gegenstand das wunderschön in der weiteren Erzählung verdeutlicht wird, dass diese Frau tatsächlich Jesus in ihr Leben hineingelassen hat. Sie lässt nämlich, als sie weggeht, um ganz schnell anderen zu erzählen, dass sie den Messias gefunden hat, dass sie Jesus gefunden hat, sie lässt nämlich den alten Wasserkrug stehen. Der alte Wasserkrug, das ist das Symbol für ihr bisheriges Leben. Der alte Wasserkrug, das steht für alles, was sie bisher bestimmt hat. Und in ihrem ganzer aufblühenden Freude dieser Berührung bleibt der alte Wasserkrug, der bleibt da stehen. Das alte Leben, die alte Biografie, die Zeit ohne Berührung mit Gott, die ist zu Ende. Sie hat tatsächlich Jesus gefunden. Sie wurde von ihm berührt. Diese Jesus-Berührung, die sind natürlich ein unglaubliches Geschenk, das wissen wir. Das weiß jeder, der mit mir an Jesus Christus glaubt, dass wir unserem Gott danken, dass er auf ganz unterschiedliche Weise in unser Leben hineingetreten ist und uns berührt hat. Indem seine Worte diese Schale unseres Lebens durchdrungen haben und in der Mitte unserer Person, unserem Kopf, unserem Geist, unserem Herz angekommen sind, geschieht genau diese Berührung. Und wir hoffen und beten und wünschen, dass auch diese Berührung natürlich auch an diesem Abend geschieht. Dass da der eine, die andere da ist, die sagt, das ist genau das, was ich brauche. Ich brauche diese himmelsöffnende Berührung mit Jesus. Er muss in mein Leben hinein. Und dann kann ich den alten Krug meiner Biografie stehen lassen und darf mit ihm ein neues Leben leben. Der Himmel ist mir geschenkt in Jesus. Wenn er sie so berührt hat, dann dürfen sie ihn auch berühren. Sie dürfen ihn berühren, sie dürfen den Kontakt zu ihm aufnehmen, sie dürfen in seine Person hineintreten, in die Beziehung zu ihm hineintreten, indem sie beten. Das ist eine ganz entscheidende Möglichkeit, meine Berührung zu Jesus auszudrücken und zu konkretisieren. Und wir haben uns ja in diesen Tagen miteinander vorgenommen, dass wir immer am Ende eines solchen Vortragsimpulses Ihnen ein Gebet vorschlagen wollen, mit dem man das ganz praktisch, ganz exemplarisch dann auch tatsächlich umsetzen kann. Ein Gebet, mit dem Sie sagen, Jesus, du hast mich berührt und jetzt berühre ich dich, damit klar wird, ich gehöre fortan zu dir. Meine alte Biografie hast du weggenommen und ich gehöre zu dir und mit dir ist mir der Himmel aufgetan. Wir wollen Ihnen gerne dieses Gebet mit hier einblenden, damit Sie es schon einmal sehen und erkennen können, sei es, dass Sie jetzt hier im Saal sitzen, sei es, dass Sie das über den Stream mitlesen können. Und das sind die Sätze, mit denen Sie ausdrücken können, Herr Jesus, ich bin dabei. Die Formulierungen lauten, Herr Jesus, ich brauche dich. Danke, dass du für meine Sünde am Kreuz gestorben bist. Ich öffne dir die Tür meines Lebens und nehme dich als meinen Erlöser und Herrn an. Danke, dass du mir meine Sünde vergibst und mir ewiges Leben schenkst. Durch dich bin ich Kind des Vaters. Bitte übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben möchtest. Seine Berührung dürfen Sie mit Ihrer Gebetsberührung beantworten. Ich bete. Herr Jesus, ich brauche dich. Danke, dass du für meine Sünde am Kreuz gestorben bist. Ich öffne dir die Tür meines Lebens und nehme dich als mein Erlöser und Herrn an. Danke, dass du mir meine Sünde vergibst und mir ewiges Leben schenkst. Durch dich bin ich Kind des Vaters. Bitte übernimm die Herrschaft in meinem Leben. Und verändere mich so, wie du mich haben möchtest. Herr Jesus Christus, wir danken dir von tiefstem Herzen, dass du der Nahe bist. Dass du der bist, der in unser Leben hineingetreten ist. Mit dem wir zusammen leben dürfen. Wir danken dir, dass du dich aus Liebe zu uns auf den Weg gemacht hast. Und wir danken dir, dass wir das Urteil über unser Leben von dir akzeptieren können. Und wir danken dir dafür, dass du uns nicht verachtest. Und wir danken dir, dass du unsere Antwort bist. Durch dich dürfen wir unsere alte Biografie, den alten Wasserkrug da stehen lassen und dürfen ein neues Leben leben. Und wir danken dir für jeden Tag, jedes Jahr, jedes Jahrzehnt, dass so viele jetzt schon unterwegs sein dürfen mit dir. Und wir danken dir für jeden, der für sich heute Abend das Fest machen möchte, so zu dir zu gehören, diesem Gott, diesem Jesus Christus, der uns berührt. Amen.
Das letzte Lied für heute stammt von einer Person aus unserer Lahö-Gemeinde und ist entstanden in einer echt sehr schweren und dunklen Zeit. Und was schön ist an dem Text ist, dass das durchscheint, dass es auch was Dunkles gibt, dass es Not gab, nicht nur äußere Not, sondern auch Not mit sich selbst, aber trotzdem im Refrain kommt viermal jeweils Dank, o Herr. Da ist jemand ganz tief berührt worden und durch diese Not auch durchgetragen worden.
Mich Dunkelheit umgibt, dann geht mein Blick empor zu dir, o Herr, denn du bist mein Licht. Denn du machst mich frei, den Schritt ins Heilige Licht zu gehen, wenn auch die Sünd noch wird in mir. blicke ich zu dir und spreche es aus. Ich vertraue dir. Dank, o Herr, für Schutz und dein Geleit. Dank, o Herr, nahmst mich auf in deinem Leib. Dank, o Herr, trägst mich durch Furcht und Not. Du mich rettest aus dem Tod.
Herr, du gehst mit mir, machst mein Herz lebendig, veränderst mich von innen her. Dafür danke ich dir, wenn ich klag und Zweifel hab. Mich Dunkelheit umgibt, dann geht mein Blick empor zu dir, oh Herr, denn du bist mein Licht.
Denn du machst mich frei, den Schritt ins heilige Licht zu gehen, denn auch die Sünde noch wirkt in mir. Blick ich zu dir und spreche es aus, ich vertraue dir. Dank, o Herr, für Schutz und dein Geleit. Dank, o Herr, nahmst mich auf in deinem Leib. Dank, o Herr, trägst mich durch Furcht und Blut.
Durch Furcht und Blut.